Wladimir Putin, Kampfsportler, Großwildjäger, Taucher. Und nun soll er wieder Präsident werden. Ist er der richtige Mann für Russlands Zukunft? Viele Russen demonstrieren gegen ihn und gehen massenhaft auf die Straße. Putin, lupenreiner Demokrat oder umstrittener Herrscher? Putin vor der Wahl, zwischen Macht und Widerstand.
Guten Abend und willkommen zur Phoenix-Runde. Am kommenden Sonntag wird es heißen, Russlands neuer Präsident ist Wladimir Putin. Keine Wahrsagerei, sondern völlig absehbar. Der Alte wird der Neue sein. Doch diesmal wird es ihm nicht so leicht gemacht. Die sogenannten Weißen, Putin-Gegner, demonstrieren zu Tausenden. Wahlbeobachter haben ein verschärftes Auge auf Russland. Putin vor der Wahl zwischen Macht und Widerstand. Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Wladimir M. Grinin, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland. Alexander Rahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Bertolt-Beitz-Zentrums. Sergej Sumleni, Deutschland-Korrespondent der russischen Wirtschaftszeitschrift Expert. Marie-Louise Beck, Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen und stellvertretende Vorsitzende der deutsch-russischen Parlamentariergruppe des Bundestages. Und Dirk Sager, Journalist und ehemaliger ZDF-Korrespondent in Moskau. Herr Botschafter, nach den massiven Manipulationsvorwürfen und auch Hinweisen bei der letzten Parlamentswahl, was wurde jetzt getan, damit die Präsidentschaftswahl wirklich fair abläuft?
Naja, all die Vorfälle, die sind sorgfältig geprüft worden. Und soweit ich weiß, in 80 Fällen sind dann Gerichte eingeschaltet worden, sind Verfahren eingeleitet worden. Die anderen, die werden weiter geprüft. Und ich glaube, dass da eine vernünftige Lösung gefunden wird.
Mhm. Aber welche Vorkehrungen wurden bewusst getroffen?
Zum Beispiel, es sind dann die Kameras, die jetzt ausgestellt werden in jedem der Wahllokale im Inneren des Landes. Weil hier im Ausland, wo wir auch Wahllokale haben, hier wird es nicht gemacht. Mhm. Aber Wahlbeobachter haben Zugang. Jede Menge. Mhm. Kein Problem.
Ja, Herr Rahn, nun wollen ja auch viele Russen wirklich als Wahlbeobachter aktiv sein. Wie sehr ist es denn letztendlich doch ein Dorn im Auge von Putin, dass da so sehr drauf geschaut wird?
Wissen Sie, meine Meinung ist, und ich glaube, Putin rational einschätzen zu können, ist es in seinem Interesse, wenn die Wahlen fairer und freier ablaufen als die letzten Parlamentswahlen. Weil er muss ja seine Wahl legitimieren. Und er weiß um den Widerstand gegen ihn in der politischen Mittelschicht, die ja neu erwacht ist, politisch. Deshalb denke ich, wird er von seiner Seite aus das Notwendigste tun oder das Möglichste tun, um die Fälscherwerkstätten in den Provinzen zu schließen. Mhm. Man kann natürlich immer erwarten, dass trotzdem in einigen Provinzen gewisse Bürokraten oder Beamte fälschen werden, um einfach für sich ein besseres Ergebnis herauszuholen. Aber ich glaube, das wird sich auf jeden Fall viel minimaler ergeben als bei den Parlamentswahlen. Jedenfalls ist das meine Hoffnung.
Herr Sager, glauben Sie, dass es diesmal fair oder fairer ablaufen wird?
Ja, ganz sicher. Die Beobachter sind im Land, aber auch das Ausland schaut natürlich auf Russland an diesem Tag. Die entscheidenden Schubsereien sind vorher passiert. In dem Spiel mit Nachrichten, in dem Verprellen von Kandidaten, so dass es am Sonntag sicher glatt gehen wird. Gleichwohl, so undankbar sind die Bürger, manche Bürger des Landes, gleichwohl wird es natürlich am Montag, Dienstag zu heftigen Protesten kommen über das Wahlergebnis. Mhm.
Darüber werden wir gleich noch mal reden, wie es sozusagen nächste Woche aussehen könnte. Frau Beck, es wird ja trotzdem sehr Druck ausgeübt, zum Beispiel auch auf die russische Wahlbeobachterorganisation Golos. Sind das wirklich im Vorfeld nochmal diese Mechanismen, die leider auch so ein bisschen bekannt sind?
Ja, es ist eben doch leider nicht so, dass man sagen kann, aus den Erfahrungen der Duma-Wahl sind wirklich Konsequenzen gezogen worden. Es gibt 96.000 Wahllokale in diesem riesigen Land. Man braucht wenig Fantasie, wie schwer es ist, die flächendeckend wirklich zu beobachten. Das können nicht die internationalen Beobachter leisten, das können nur russische Bürgerinnen und Bürger selber leisten. die Wahlbeobachtungsorganisation, die über Jahre jetzt ein Netzwerk ausgebildet hat und russische Wahlbeobachter ausgebildet hat, hat zum 26. Februar eine Kündigung ihrer Räume bekommen, und zwar in Moskau, nicht in den Regionen. Also da wird der Kreml schon gewusst haben, was passiert ist und seine Finger drin gehabt haben. Und mit der Begründung übrigens, der Strom müsse abgestellt werden zwischen dem 26. Februar und dem 6. März. Ja, also eine wirklich lächerliche Begründung. Und insofern kann man an diesem Ereignis sehen, dass weiterhin versucht wird, eine faire Wahlbeobachtung von den Bürgerinnen und Bürgern selber zu behindern. Auch die Kameras sind eher eine Beruhigungspille, weil sie nicht dort ansetzen, wo die Fälschung wirklich geschieht. Die Fälschung geschieht im Wesentlichen in der Übermittlung der Wahlergebnisse aus den Wahllokalen zu den zentralen Wahlkommissionen. Eine der Forderungen der Demonstranten war, entlass den Leiter der zentralen Wahlkommission. Er ist der gleiche wie bei der Duma-Wahl, in der massiv gefälscht worden ist. Man muss also auch diesmal von Fälschungen ausgehen, obwohl ich sicherlich glaube, dass es schwerer gemacht wird, weil mehr Bürgerinnen und Bürger aufmerksam sind.
Die Videokameras wurden jetzt schon zweimal angesprochen. Was können die wirklich bringen? Also sie sind ja eigentlich dann, wenn es wichtig wird, nicht mehr dabei.
Ich kann nur mit der These von Frau Beck, die These von Frau Beck zustimmen. Eine der Hauptforderungen von Protestlern während der letzten drei großen Demonstrationen war der Rücktritt von dem Chef von Zentralwahlkommission, Herrn Tschurow. Die Protestler gehen davon aus, dass er persönlich für die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen verantwortlich ist. Das war nicht der Fall, weil wahrscheinlich diese Entlastung, diese theoretische Entlastung von ihm als Zeichen der Schwäche von Kreml wahrgenommen wird. Und ja, man wollte nicht so gerne Schwäche zeigen und er bleibt am Markt. Und die Kameras, ja natürlich, die Kameras werden dabei sein, aber die können nur eine kleine Menge von möglichen Unregelmäßigkeiten protokollieren. Zum Beispiel, ob vor der Eröffnung von Wahllokalen die ausgefüllten Wahlzettel reingeworfen werden könnten oder nicht und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel solche Sachen wie Ausfüllen von Protokollen, das dauert in Russland nach den russischen Gesetzen, das darf bis zu frühen Morgen dauern, also mehreren Stunden. Und was in diesen Protokollen geschrieben wird und ob alle Beobachter ihr Recht bekommen, das alles zu kontrollieren und zu prüfen. Und jeder Wahlbeobachter muss theoretisch auch seine Unterschrift unter dem Protokoll stellen und der muss auch eine Kopie des Protokolls bekommen. Es kam zu den Situationen, Herr Botschafter hat schon erwähnt, über diese Gerichtsprozessen, die in Russland jetzt stattfinden, wenn zum Beispiel Wahlbeobachter sagen, der Leiter von lokalen Wahlkommissionen zögerte sich, eine Kopie auszustellen oder verweigerte sogar. Und wie gesagt, Kameras sind eine wunderbare Lösung, um bestimmte Unregelmäßigkeiten zu stoppen, aber die sind nicht ein Allheilmittel.
Darf ich kurz einhaken? Es ist ja mit den 80 gerichtlichen Verfahren eine sehr geringe Zahl gegenüber der großen Zahl von Verstößen, die gemeldet worden sind. Und es ist von vornherein festgelegt worden, gerichtlich verfolgt werden kann nur der Verstoß, wo die Anzeige erstattet haben, ein Dokument dieser Wahlprotokolle vorlegen können. Das haben die meisten Wahlbeobachter nicht in der Hand gehabt und damit ist durch eine institutionelle Entscheidung quasi verhindert worden, dass es eine Verfolgung der Wahlfälschungen in dem Maße, wie Wahlfälschungen vorgenommen worden sind, eben wirklich geben konnte.
Aber eine Fußnote ist noch sehr wichtig. Ich meine, die Parlamentswahl ist vorbei. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie zurückgedreht werden kann, die Fälschungen, die dort stattgefunden haben. Aber jetzt haben sich alle Oppositionsparteien, auch mit der Partei der Macht, daraufhin verständigt, dass die Beobachter dabei sein werden bei der Auszählung der Stimmen aus den Wahllokalen, bevor sie in den von Gazprom betriebenen Zentralcomputer eingespeist werden. Das ist, denke ich, schon ein Fortschritt. Ja. Und die Opposition und die Beobachter werden schon von vornherein die einzelnen Stimmenabgaben kennen, bevor sie eben von der Zentralen Wahlkommission offiziell verkündet werden. Ich hoffe, dass dann die Möglichkeit, dann im zentralen Computer nochmal zu fälschen, geringer werden oder völlig oder fast völlig eingeschränkt werden.
Darf ich noch mal einen Schritt vorausgehen? Wir sprechen mir zu viel über Technik. Es muss auch noch mal klar sein, dass zu dieser Wahl nicht alle Kandidaten zugelassen worden sind. Und dass insofern, wenn wir über freie Wahlen sprechen, wir nur über vier Kandidaten sprechen.
Gut, genau, es gibt im Moment vier Kandidaten, die wir auch gleich noch mal ein bisschen auseinandernehmen wollen. Denn da wird auch gesagt, sie sind im Prinzip größtenteils kremlnah.
So ist
die Frage, sind das wirklich Kandidaten? Herr Botschafter, Sie haben einmal gesagt, die Demokratie in Ihrem Land braucht Zeit. Nun ist sozusagen eine faire Wahl ein wichtiger Baustein der Demokratie. Wie viel Zeit brauchen Sie denn noch?
Wissen Sie, es ist ziemlich ungewiss. Wenn man dann die Geschichte Deutschlands sich anschaut oder Frankreichs, da hat man mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte gebraucht. Und der Anfang in beiden Fällen war ziemlich schwer und schief. Aber wissen Sie, ich bin sehr froh, dass der Prozess der Demokratisierung, den wir selbst vor 20 Jahren eingeleitet haben, jetzt nicht erlahmte, der geht weiter. Natürlich sieht man verschiedene Dinge, die für diejenigen, die schon längere Zeit mit der Demokratie zu tun haben, außerordentlich aus. Das sind eigentlich die Fehler oder die Missstände oder nicht Unzulänglichkeiten der jungen Demokratie.
Welche Dinge meinen Sie da? Sie sagen die Dinge. Was meinen Sie da genau?
Auch diese Wahlfälschungen. In manchen Fällen, wenn man feststellte, war das eigentlich nicht nötig, um den Sieg einer Partei zu erzielen. Aber trotzdem, die sind irgendwie dann zustande gekommen. Also, aber ich würde nicht so alles schwarz malen. Natürlich, hundertprozentige Sauberkeit kann man nie erzielen. Ich glaube, verschiedene Missstände, die sind und die passieren auch anderswo, selbst in Deutschland.
Dazu passt beispielsweise ein Eintrag bei Facebook. Unsere Zuschauer können dort mitdiskutieren auf Phoenix. Angesichts der Vorgänge hierzulande wird es jedenfalls immer fragwürdiger, den moralischen Zeigefinger gen Russland auszustrecken. Das ist also auch die Richtung, die Sie da gerade ansprechen?
Ich will nicht eigentlich auf jemanden mit dem Zeigefinger auf jemanden richten. Ich möchte sagen Folgendes. Wir sind jetzt Augenzeuge wirklich einer sehr interessanten Phase in der Entwicklung unseres Landes, in der Entwicklung Russlands. Der Demokratiebewusstsein in diesem Lande viel reifer geworden ist, das ist eine absolute Tatsache. Die Leute, die auf die Straßen gegangen sind, diese Protestbewegungen, die halten sich in Rahmen. Die Leute wollen etwas bekommen, aber die wollen auf keinen Fall ein Chaos haben, eine Destabilisierung der Verhältnisse.
Weil Sie sind ja scheinbar unzufrieden und auch gerade unzufrieden mit der Politik von Putin. Herr Sager, kann denn wirklich eine hundertprozentige Demokratie in Russland funktionieren?
Also als erstes würde ich gerne ein Wort sagen zur Warnung vor dem Chaos. Das ist natürlich die Destabilisierungskeule, mit der auch der Ministerpräsident gewarnt hat. Er hat sogar gewarnt, wenn ich in die zweite Runde muss, weil ich in der ersten Runde nicht genug Mehrheiten kriege, dann könnte das zur Destabilisierung des Landes beitragen. Das ist so, es weckt Urängste. Wissen Sie, was mich am meisten empört, überhaupt in dieser ganzen Diskussion zwischen Russland und Deutschland, das sind die Stimmen bei den Deutschen, die sagen, die Russen, der Russe als solcher sei quasi genetisch zur Demokratie gar nicht befähigt.
Genau.
Und deswegen brauche er die harte Hand, weil sonst sei das Land nicht regierbar. Ich fand das eine furchtbare These. Sie ist besonders nicht
Das ist eine kolonialistische These.
Die wird nicht von der Hand gewiesen, überall in Kreisen der Geschäftsleute, die ihre Sachen gerne überall und unter allen Umständen verkaufen. Ja, natürlich bin ich überzeugt davon, dass Demokratie in Russland funktioniert. Sie kann da nicht funktionieren, wenn die Spitze des Staates alle Mühe und alle Umsicht anwendet, so wie es in den ersten beiden Amtszeiten von damaligen Präsidenten Putin war, die Demokratie zu demontieren. Und wenn wir jetzt über Tschurow reden, natürlich war es absehbar, dass ein Mann wie Tschurow als Chef der Wahlkommission, der als erstes gesagt hat, mein Vertrauen gilt dem Präsidenten und sonst keinem Gesetz, ein völlig devoter Mensch, dass man damit keinen unabhängigen Chef der Wahlkommission hat. Der Vorgänger von ihm, Werschnjakow, wurde abgelöst, weil er protestierte, dass in Tschetschenien die Wahlbeteiligung bei 115% gelegen hat. Der war auch ein loyaler Mann, aber das war ihm einfach zu viel. Tschurow ist nicht zu viel. Wenn man Tschurow auswählt, dann setzt man Zeichen.
Also unter Putin, wenn ich Sie richtig verstehe, wird die Demokratisierung schwierig.
Die weitergehende Demokratisierung, ich fürchte ja. Auch wenn er jetzt kleine Schritte macht, aber halbherzig. Ja, der Gouverneur soll wieder gewählt werden in den Regionen, aber letzten Endes soll der Präsident über die Kandidaten entscheiden, ob sie Kandidaten sein dürfen.
Ja, darf ich noch mal ganz kurz auf den Herrn Botschafter eingehen? Sie haben eben etwas gesagt, was ich sehr, sehr wichtig finde, Herr Botschafter. Und ich bin auch froh, dass Sie es hier öffentlich sagen. Nämlich, dass diese Bewegung jetzt in Russland eine ganz gewaltfreie und eine ganz friedliche ist, die konstruktiv ist, die wirklich für das Land und für sich selbst gute und neue Möglichkeiten erschließen möchte. Wir wissen, es sind oft die gut Ausgebildeten. Es ist gestern von Wladimir Putin, von dem Ministerpräsidenten, eine Äußerung gemacht worden, die mich ungeheuer beunruhigt. Nämlich, er hat gesagt, diese Opposition ist am Ende. Sie ist gewaltbereit. Sie ist sogar bereit, ihre eigenen Menschen umzubringen, sich durchzusetzen und ihr Ende zu verdecken. Das habe ich als eine ungeheure, bedrohliche Ankündigung gefunden. Ich habe gedacht an Minsk, wo nach einer gefälschten Wahl im Dezember 2010 aus einer friedlich demonstrierenden Masse provokateure Gewalt aus dieser Masse heraus angewendet haben und das von der Macht zum Vorwand genommen worden ist, um dann ganz, ganz brutal durchzugreifen. Diese Ankündigung von Ministerpräsident Putin, noch nicht Präsident, fand ich ganz, ganz beunruhigend. Und ich möchte das hier noch mal festhalten, dass auch Sie sagen, diese Bewegung ist eine gewaltfreie. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig.
Also das würden Sie noch mal unterstreichen, gewaltfrei.
Ja, ich möchte unterstreichen, dass diese Protestbewegung sich im Rahmen hält.
Was heißt im Rahmen hält?
Das heißt nicht wirklich gewaltfrei. Dass es nicht zu Ausschreitungen, geschweige denn Krawallen gekommen ist, weil was man eigentlich befürchtet hat. Aber diese Bewegung, die besteht aus ganz verschiedenen Leuten. Und die manche gibt es dort, die schon etwas vielleicht im Gedanken haben. Aber Gott sei Dank, es ist dazu nicht gekommen. Und ich glaube, es kommt dazu nicht.
Aber wenn man dann solche Worte hört, sozusagen, hört sich ja fast wie ein Anstacheln an. Oder wie eine Drohung.
Um Gottes Willen. Wir reden über das Gleiche. Ich rede darüber, dass eigentlich die Menge, die Gesellschaft in Russland im Sinne der Demokratie viel reifer geworden ist. Früher in den 90er Jahren, Herr Sager kennt das, war die Demokratie ein Schimpfwort. oder ist zu einem Schimpfwort geworden. Heute wird über die Demokratie ruhig geredet. Ne? Und das Wichtigste, dass wir auch einen Reifeprozess auch auf der anderen Seite beobachten. Wir sehen wohl, dass, und ich möchte hier an die These, die Herr Sager dann gesagt habe, anknüpfen. Wir sehen wohl, dass sehr viele Forderungen, die von der Menge gestellt worden sind, die sind schon wahrgenommen, die sind schon in das Programm übertragen, die sind schon sozusagen im Prozess der Umsetzung. Und das Gesetz, wovon Sie reden, das ist noch bei weitem noch nicht, die Diskussion darüber ist noch nicht am Ende. Und wir wissen nicht, welche Form der annimmt.
Aber die Menschen sind trotzdem beunruhigt, sind teilweise wütend, sind teilweise sauer, was auch mit wirtschaftlichen Faktoren zusammenhängt, Herr Rahr. Es ist ja nun wirklich im Moment die Mittelschicht, die da zu großen Teil auch auf die Straße geht, die vielleicht vorher gar nicht unbedingt so politisch aktiv war. Was hat sich da verändert?
Ich glaube, das ist für uns alle hier eine große Überraschung gewesen, dass der Mittelschicht, dass der Mittelstand jetzt plötzlich so aufgekommen ist bei den Parlamentswahlen und politische Forderungen stellt. Man hat die Mittelschicht zwar beobachtet, aber man ist davon ausgegangen, dass sie satt ist, dass sie zufrieden ist mit der erreichten Stabilität in Russland, dass sie persönliche Freiheiten genießt, Reisefreiheit, Eigentum und vieles andere, aber noch zu früh für sie ist, die politischen Forderungen zu stellen. Sie stellt jetzt politische Forderungen, aber die Mittelschicht ist vielleicht 20% groß in Russland. Mhm. Und Herr Sager hat hier was sehr Wichtiges gesagt, in Bezug auf deutsche Stimmen, die einige deutsche Stimmen, die in Russland behaupten, Russen wären genetisch nicht zur Demokratie zu erziehen oder erzogen worden. Ich weiß nicht, wer das sowas sagt, aber man muss trotzdem einerseits ein bisschen anders argumentieren. Ich würde das folgendermaßen sagen: Nicht alle Russen sind wirkliche Demokraten. Und das ist alles verständlich. Nicht, weil die Menschen genetisch so sind oder weil sie so erzogen worden sind. Aus meiner Beobachtung ist einer der Gründe dafür, dass sie ganz schwierige 90er Jahre durchgemacht haben, wo wir selbst in Moskau waren, wo vieles kollabiert an, was sie vielleicht geglaubt haben. Und dass so große Enttäuschungen über die Demokratie vorherrschen, dass für viele Menschen die Wiedererrichtung eines starken Staates, einer Ordnungsmacht, auch eine Art Würde in der Außenpolitik als Großmacht wichtiger sind heute als liberale Demokratie und ein westliches Modell. Und ich denke, dass eine große Masse von Menschen in Russland, ich würde sagen über 50%, vielleicht knapp 60%, weiterhin diese Stabilität will. Das erfinde ich nicht. Diese Art von Stabilität und Putin oder diese Linie unterstützen wir zu ihm jetzt keine Alternative sieht. Die Alternative wird irgendwann mal kommen. Aber momentan kann Putin sicher davon ausgehen, dass er über 50% der Unterstützung bekommt, auch wenn nicht gefälscht wird. Das ist heute so in Russland. Wobei ich aber sagen würde, dass sich das ändern wird. Und zwar viel schneller, als manche denken. Die Mittelschicht wird wachsen. Sie wird von 20 auf 30, vielleicht irgendwann mal auf 40% anwachsen. Und sie wird dann natürlich ihre politische Rechte einfordern. Wobei aber auch in der Mittelschicht nicht alle liberal denken. Wenn sie ins russische Internet gehen und die Internetrevolution hat in Russland ja auch stattgefunden. Es gibt dort die Twitter- und die Facebook-Generation. Das sind junge Leute.
Und, es gibt einen bekannten Blogger, der zu den Parlamentswahlen
zum Beispiel, ja, aber dann schauen Sie sich mal an, was er sagt.
In Haft kam.
Es gibt natürlich 30-40% der Blogger und der im Internet diskutierenden Menschen, die liberale Ansichten vertreten. Aber es vertreten mehr Leute ganz andere Ansichten. Mhm. Da muss man nur ins Internet gehen und sehen, was sie für Forderungen stellen und was sie wollen. Deshalb, ganz kurz, der Putin, ich kann mich in seine Schuhe sehr gut hineinbewegen. Er muss ja das ganze Land hinter sich bringen. Wenn er jetzt auf die Liberalen zugeht und Reform verspricht, dann wird er die konservative Teil der Bevölkerung verlieren, weil sie greifen ihn ja schon an, unter anderem im Internet. Die bezichtigen ihn, sozusagen ein Spion des Westens zu sein. Das ist irrwitzig, aber das solche Töne nicht. Kommen auch.
Aber, da ist ja die
aber
Frage,
gleichzeitig muss ein Präsident in der Lage sein, beide Lager an sich zu binden, um gewählt zu werden.
Aber das ist die Frage, was ist besser für das Land und das
Spaltet. Entschuldigen Sie, Herr Rahr, man kann doch nicht von einem Präsidenten erwarten, dass er das Land einigt, dadurch, dass er es nicht ermöglicht, eine unabhängige Justiz zu haben.
Ja, das ist ja was
anderes. Das ist was anderes.
Oder
das
die gehört, Wahlmöglichkeiten der Gouverneure abschafft. Es hat ja mehr Demokratie.
Aber das lässt doch jetzt wieder zu. Ab Mai werden die Gouverneure wieder gewählt. Das ist ja auch Gesetz.
Sie müssen erstmal, wir müssen erstmal festhalten, dass unter Putin demokratische Errungenschaften, die das Land hatte, wieder abgeschafft worden sind. Es ist ein Schritt zurückgegangen worden. Und es ist im Augenblick auch nicht mehr nur ein Protest der Mittelschicht, der städtischen Mittelschicht, sondern es bröckelt ja auch auf dem Land und in der Fläche, weil die soziale Frage sich immer stärker zuspitzt. 80% der Menschen in Russland gelten als arm.
Also die Schere zwischen Arm und Reich wird
vor allem 30%, nicht
80%. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der Reichtum, den man in Moskau zu sehen bekommt, ist für uns geradezu atemberaubend. Und in der Fläche gibt es einen Verfall der Infrastruktur. Die Kaufläden sind nicht mehr offen. Bei den großen Feuern konnte man sehen, dass nicht mal mehr die Feuerwehrwagen vorhanden waren, um sie zu löschen im Umfeld von Moskau. Also dort spüren die Menschen, wenn jetzt nicht etwas passiert, auch im Sinne eines ökonomischen Aufbruchs in diesem Lande, dann geht es mit uns bergab. Und wenn in einer Bevölkerung 25% der Menschen sagen, sie wollen auswandern, dann ist wirklich angesagt, dass etwas passiert. Das heißt, das, was Sie als Stabilität mit Putin bezeichnen, ist gar nicht mehr so stabil, weil es nicht mehr die ökonomische Substanz gibt.
Ja, was hat sich da, braucht es auch Demokratie. Das können Sie sehr gut beurteilen. Was hat sich da wirtschaftlich wirklich verändert? Also letztendlich, diese Mittelschicht geht eben auch auf die Straße, weil sie sagt, stopp mal, hier läuft was schief.
Ich möchte ganz gerne so bestimmte Thesen und Behauptungen, die ich hier schon zu hören waren, ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich die Schere zwischen Arm und Reich und natürlich ist es groß. Es ist größer als in Deutschland. Es ist wahrscheinlich nicht so groß als in einigen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn oder Griechenland.
Also so viele Maybachs habe ich noch nirgendwo gesehen auf der Straße.
Ich habe auch selbst mal in Berlin einen Maybach mit russischen Kennzeichen gesehen. Aber ein Maybach macht kein Wetter. Wie gesagt, die Russen, die auf den Straßen gekommen sind, die sind tatsächlich in Moskau. Die sind tatsächlich nach russischen Verhältnissen überdurchschnittlich verdienend. Aber es gibt dort auch die Ärzte, es gibt dort auch die Lehrer, es gibt dort auch die Studenten. Also die Leute, die um keinen Fall zu einer Mittelschicht gehören. Nach ihrem Einkommen zur Unterschicht, nach ihrer Ausbildung zu einer Oberschicht. Ja. Zweitens, es gibt auch eine Protestbewegung in den Regionen und zwar unter den Leuten, die nicht zur Mittelschicht gehören. Unter den Arbeiter, unter den Bauern und so weiter. Von anderer Seite natürlich, diese Leute, die kommen nicht immer demonstrierend und was viel interessanter ist, manchmal wählen sie auch die Jedine Russie, die Regierungspartei oder Putin. Warum? Weil auf diese politische, wenn Sie zu Wahllokalen kommen, dann sehen Sie einen Kandidaten, Herrn Putin, der bekannt ist und der am Macht ist. Und Sie sehen auch die anderen Kandidaten, die ganz bewusst natürlich aus der Menge der politischen Parteien ausgewählt werden, damit sie keine Alternative
stellen. Also bleibt Ihnen eigentlich gar nicht die Wahl?
Ist genau. Das Problem? Und der Russe ist ja wie auch jedes Volk, war mindestens diese alle 12 Jahre ziemlich konformistisch. Und man sagt, okay, gut, so der Mann ist mindestens am Macht. So, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir die Kommunisten wählen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir die anderen wählen. Also wählen wir den Putin. Ich war vor einer Woche in Moskau und hatte eine wunderbare Chance, mit einem Mann von einer großen unabhängigen soziologischen Forschungsinstitut zu sprechen, mit Herrn Gutkopf. Und er zeigte es mit den Grafiken, dass... Ja, zeigen Sie mir den Soziologen in Russland, der wenige.
Ich bewundere ihn. Entschuldigung, dann habe ich Sie so falsch verstanden.
Tut mir leid. Entschuldigung. Und der zeigte es mit Grafiker, wer welche Meinung von Herrn Putin hat. Und es gab eine ziemlich dünne Schicht von Leuten, die Putin komplett unterstützen. So heute, wenn ich mich nicht irre, etwa 10%. Es gibt eine große Schicht, die zu Putin neutral sind. Die sind keine Gegner von Putin. Das ist wichtig. Und es ist etwa 40% heute. Und es gibt noch die restlichen, die entweder negativ oder sehr negativ Putin wahrnehmen. Diese, die sehr negativ oder negativ Putin wahrnehmen, die kommen zu Straßen. Die aber, die neutral Putin wahrnehmen, solange es keine Politiker zur Wahl kommt, der eine richtige, unabhängige Alternative stellt, diese Neutralen. Sie werden auch für Putin stimmen. Deswegen bekommt Putin bei diesen Wahlen, sagte Herr Gutkopf, seine über 50%. Aber sobald das System es zulässt, dass man eine Partei frei gründen kann, dass man nicht mehr 100.000 oder wie viel 100.000 Unterschriften im Land vom Null über Nacht sammeln muss. Solange dieses System das nicht zulässt, natürlich wird man je 6 Jahre vor den Wahlurnen stehen und nur aus einer richtige Person und alle andere Nebenspiele auswählen.
Herr Sager, wird es da eine Never-Ending-Putin-Story geben? Weil wenn jetzt sozusagen, wurde ja dann auch die Amtszeit nochmal verlängert, Putin wieder an die Macht kommt, wie kann man das denn ändern, dass wirklich mal Kandidaten zugelassen werden könnten, die auch eine Chance haben?
Ein Satz noch zur Ergänzung zu Gutkopf. 70% derjenigen, die demonstrieren, sind Akademiker. Mhm. Das heißt, es ist das Beste, was wir in St. Petersburg oder Moskau zu bieten haben. Ich wage keine Prognosen, was nun in 6 Jahren ist. Ich sehe mit Bewunderung, und es fordert wirklich Bewunderung, wenn sich 130.000 bei 30 Grad Minus ohne sozusagen städtische Organisationshilfe oder so aufmachen und ihren Willen bekunden, dann finde ich es ist einfach auch sportliche Bewunderung. Aber es ist auch politische Bewunderung. Und ich denke, da ist eine Kraft erwachsen, die auch die Betroffenen selbst mit einem ungeheuren Stolz erfüllt.
Wir haben es getan. Ja, Sie haben gerade die Kraft doch eher so ein bisschen runtergespielt, das sind nicht so viele. Wir haben schon einige Forderungen von Ihnen erfüllt. Ist da nicht doch auch eine gewisse Angst?
Ich will nicht hier die Seite einer Partei annehmen. Mm. Ich möchte bloß zeigen, dass was vor sich geht. Ne? Mm. Und man sieht es, das ist offensichtlich, dass diese Bewegung sehr heterogen ist. Es nicht einheitlich, das ist doch klar.
Herr Botschafter, Sie ist sich einig in Forderungen nach fairen und freien Wahlen. Sie war sich einig in der Forderung nach einer neuen Wahlgesetzgebung, die das zulässt, was Demokratie braucht, nämlich die Bildung von Parteien und die Chance auf Alternativen. Und sie war sich einig, dass nach einer solchen Wahlgesetzgebung die Duma, deren Legitimität nicht anerkannt wird, neu gewählt werden kann. Also es sind ganz klare demokratische Forderungen, die auf dem Tisch liegen, plus die Ablösung des Leiters der Wahlkommission, der für die Fälschungen zuständig sind. Und alle diese Forderungen sind bisher nicht erfüllt worden.
Zu einer Demokratie gehört auch eine Demokratie, Kultur der Diskussion, Diskussionskultur, was bei uns eigentlich fehlt. Aber die ist am Anfang. Jetzt hört man einander. Man hat ein offenes Ohr zueinander. Und das ist schon viel.
Das ist schon Sie meinen viel. Mit Mann? Wen genau?
Ich meine damit, dass schon manche Dinge, die die Straße fordert, die schon umgesetzt werden.
Aber welche denn?
Tja, diese Wahlgesetze und so weiter. Die werden diskutiert zurzeit.
Sie werden zumindest diskutiert.
Ja, und wir wissen nicht, in welcher Form die dann später verabschiedet werden. Aber dass das nicht das Letzte ist, was wir an den Reformen haben werden, da bin ich ziemlich sicher.
Was glauben Sie denn, welche Reformen kommen werden? Da gibt es dann auch Skeptiker, die sagen, Reformen wird es unter Putin nicht wirklich neue geben.
Naja, Putin hat sein Programm in 7 Artikeln verfasst. Und die beziehen sich auf alle Bereiche des Lebens, einschließlich der Außenpolitik. Ich habe die Außenpolitik nicht absichtlich erwähnt, weil wir hier sehr vieles erzielen können in Sachen Modernisierung Russlands auf dem Demokratiegebiet. Mhm. Wir haben sehr viel nachzuholen. Wir müssen die Bedingungen schaffen für mehr Kontakte der zivilen Gesellschaften, Wir sollten viel mehr Möglichkeiten schaffen für den Jugendaustausch.
Gut, das sind jetzt aber so Mini-Reformen, würde ich die mal nennen, die vielleicht im Land sozusagen nicht so viel voranbringen können. Ich habe nach Reformen gefragt.
Wir sollten eigentlich besonders den Gebieten widmen, wo die Möglichkeiten des Austausches und des die Möglichkeiten dessen, dass wir die Demokratiekultur übertragen wird, dann gefördert wird.
Also gerade beispielsweise junge Menschen, die einfach voneinander lernen können, miteinander diskutieren.
Eben diese die Kultur der Diskussion, was sehr wichtig ist. Aber wie gesagt, wir sind am Anfang und es dauert noch. Es wird dauern. Wie schnell das alles gehen wird, wissen wir nicht. Wir können das von außen fördern, als diejenigen, die im Auslandsgeschäft sind, eben durch die Stimulierung von Kontakten zwischen den zivilen Gesellschaften.
Kann ich dazu noch mal kurz was sagen? Wir sind ja Russland und auch andere europäische Länder gemeinsam in einer Institution, nämlich im Europarat. Und da gibt es eine Geschäftsgrundlage, der wir uns alle verpflichtet haben, auch Russland. Und da sind Grundpfeiler der Demokratie, nämlich solche Möglichkeiten wie Registrierung der Parteien, Zugang zu den Medien, Möglichkeiten der Alternativen, die alle sind Geschäftsgrundlage, die Russland wie auch Deutschland unterschrieben hat. Es geht wirklich darum, diese Geschäftsgrundlage jetzt einzulösen. Und wenn Sie das unter Außenpolitik stellen, dann kann man nur sagen, dass die russischen Bürgerinnen und Bürger, die jetzt auf der Straße sind, von ihrer Regierung nur das einfordern, was diese Regierung im Europarat mit unterschrieben hat. Das finde ich sehr wichtig.
Herr Botschafter, man braucht Kontakte sind immer gut, aber in diesem Russland selbst sind ungemeine Schätze. Es gab die größte, die beste Fernsehdiskussionssendung, die ich überhaupt je in meinem Leben die deutschen Sender angeschlossen erlebt habe. Eine Sendung bei NTV, einem Sender, den Putin geholfen hat, mit gleichzuschalten, die hieß Golos Naroda, die Stimme des Volkes. Jede Woche war eine so fabelhafte Diskussion dort. Mit offen für Politiker, mit Meinungsaustausch, mit Bürgern. Sie brauchten keine Ausländer oder ausländische Stimmen. Sie hatten eine Gesprächskultur im Fernsehen entwickelt, die ganz großartig war. Ich will damit nur sagen, mir wird nicht bange um die demokratische Entwicklung in Russland, dann, wenn man diese Entwicklung zulässt.
Ja. Kann ich dazu was sagen?
Was heißt weil zulässt?
Kann ich was, sie auch behindern?
Wenn Journalisten sonst rede ich, nicht das Gefahr in laufen, erschossen zu werden. Wir sind
in der Diskussionsrunde, jeder kommt dran. Ein Moment, bitte. Erst Herr Botschafter, direkt da zu Herrn Sager, bitte.
Ja. Es kommt wieder auf die Diskussionskultur. Ich möchte bloß damit unterstreichen, dass das nicht breite Schichten der Bevölkerung erfasst und aber zurzeit hat man Gehör zueinander. Man hat ein offenes Ohr. Und wenn Sie das Wort zulässt gebrauchen, das würde ich die Dinge so nicht beschreiben. Ich würde sagen, es wird zugelassen, es wird gehört und es wird gemacht. Das ist wichtig.
Herr Rahr, wir haben eine Diskussionskultur, bitte.
Ja, und es gibt sehr viel zu sagen. Bloß ich finde das, was Herr Sager wieder gesagt hat, auch sehr, sehr wichtig. Ja, die früheren Sendungen, aber die gibt es inzwischen wieder. Die gibt es wieder, auch im staatlichen Fernsehen. Also ich habe russisches Fernsehen zu Hause, ich beobachte die Sendungen. Dort wird frei diskutiert. Da werden auch Ryschkows und Nemtsovs eingeladen. Die diskutieren mit Zyuganows und Zhirinowskis. Russland hat sich verändert.
Seit Wochen, ja.
Nein, die Sendungen von Schewtschenka und so gibt es seit Jahren.
Aber es gab jetzt aber eine jetzt, skurrile jetzt Sendung, ganz wo die Russland vier Kandidaten da waren, aber Putin nicht beispielsweise.
Ja gut, man kann immer wieder, sicherlich, der Putin tritt nicht an und das ist ein großer Fehler. Genauso wie diese Äußerung von Putin gegenüber der Opposition, dass sie ein sakrales Opfer braucht, um sich aufzustellen. Ich finde das auch hanebüchen. Auf der anderen Seite picken wir uns doch nicht immer nur das Negative heraus. Reden wir auch über die positiven Seiten, die entstehen. Bitte ausreden lassen.
Gut.
Ich will nur sagen, wir müssen einfach die beiden Russlands sehen. Es gibt die Bewegungen innerhalb der Mittelschicht, hier ein anderes russische Demokratie zu errichten. Es gibt auf der anderen Seite Diskussionen, an denen ich auch öfters in Russland teilgenommen habe, die ganz anders laufen, die auch mehrheitlich sind, die auch demokratisch ablaufen. Wo der Sozialist Mironow gestern aufsteht und sagt, wenn ich Präsident bin, werden wir aus der WTO austreten. Wir wollen nichts mit dem Westen zu tun haben. Das sagt noch der moderate Kandidat. Hören Sie, was Zhirinowski und Zyuganow sagen, unter riesigem Applaus, keines bestellten Publikums, sondern auch in der russischen Öffentlichkeit. Deshalb noch einmal ganz genau beobachten, was in Russland vor sich geht. Der Weg zur Demokratie wird dornig. Die meisten Russen wollen vor allen Dingen einen Sozialstaat haben, die Stärkung des Sozialstaats haben. Das ist für sie das A und O heute. Sie wollen überleben, sie wollen nicht zurück in die 90er Jahre. Ich meine auch, dass in einigen Jahren die Situation in Russland anders sein wird. Da werden die Leute für andere Werte und Ideale einstehen. Und dann haben wir vielleicht eine Atmosphäre wie in anderen Ländern, wo man sozusagen vom arabischen Frühling spricht. Aber der Putin hat auch noch eine Chance. Ich sage ja nur noch einen Satz. Sie haben viel mehr geredet. Ich glaube, dass Putin die Chance hat, zurückzukehren zu seiner ersten Amtszeit, wo er die notwendigen Reformen in der Wirtschaftspolitik durchgeführt hat. Wenn er das nicht macht, wenn er sich isoliert, dann denke ich, droht ihm das, was andere immer gesagt haben, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben.
In der ersten Woche seiner Amtszeit hat er schon angefangen, Demokratie abzubauen.
Ich möchte nochmal unterstreichen, dass jeder realistische Mensch weiß, dass Russland einen langen Weg hat, auch in die Demokratie. Das würde niemand bestreiten. Die Frage ist, in welche Richtung entwickelt es sich? Und Alexandra, es ist gerade jetzt in den letzten zwei Wochen die einzige wirklich maßgebliche freie Zeitung, Novaya Gazeta, finanziell absolut unter Druck gebracht worden, indem man ihren Finanzier das quasi den Geldhahn zugedrückt hat. Es ist einer der wenigen bedeutenden freien Radiosender, Echo Moskwa, jetzt der Chefredakteur ausgewechselt worden. Das heißt, wir haben im Augenblick nicht das Zeichen Putin, ich habe verstanden, wie das ein Altbundeskanzler bei uns mal gesagt hat, sondern wir erleben, dass gerade jetzt noch vor der Wahl die Schraube wieder immer enger gedreht wird. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich finde es schade für diese Bewegung, Herr Botschafter, von der Sie sagen, sie ist eigentlich gut für das Land. Und es geht leider eben nicht in die Richtung, die Sie eben beschrieben haben, Herr Rach.
Herr Botschafter. Das ist ein berühmter Streit, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ich möchte auf die Bemerkung von Herrn Sager antworten, wo Putin alle Demokratie-Errungenschaften abgebaut hat, wo er an die Macht gekommen ist. Sie waren dabei in Russland und Sie können wahrscheinlich genau erinnern daran, dass sein Vorgänger dann aufgerufen hat, so viel Freiheit in die Hand zu nehmen, wie es möglich ist. Und man hat diesem Appell gefolgt. Und das Land ist an den Rand des Zerfalls gebracht worden, weil das Demokratieverständnis bei weitem nicht vorhanden war. Dass die Demokratie bedeutet vor allen Dingen der Bewusstsein der Menschen. Die Menschen eigentlich müssen verstehen, was das ist.
Sie müssen verstehen, was passiert. Herr Botschafter, Sie haben über leere und volle Gläser gesprochen. Mein Glas ist halb leer und damit ist die Sendung zu Ende. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für die spannende Diskussion. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.